wenn ich mich dem Thema nähere, muss ich mich auf meine Art und Weise dürfen dem nähern. Und die ist ein bisschen leichtherzige und ich bin ein Mensch, der viel lacht.
Das ist Andrea Keller. Sie ist Kulturschaffende und jemand, der sich gerne Herz voran und mit Haut und Haar in die grossen Themen und in verrückte Projekte stürzt. Als Teil der Kulturbande veranstaltet sie bald ein Festival mit dem Titel «Hallo Tod». Das sagt schon viel, aber noch nicht alles. Andrea und ich haben über das Festival geredet und natürlich auch ganz allgemein über Sterben und Tod. Für mich war das ein inspirierendes und ein beflügelndes Gespräch. Und auch ziemlich ungewohnt. Andrea hat mit ihrer neugierigen Art und sicher auch ein bisschen, um von sich selber ablenken, auch mir das eine oder andere aus der Nase gezogen. Es war ein wunderbarer Austausch. Aber hört selber. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Ja, liebe Andrea. Hoi.
Hoi, Elena.
Hoi. Schön, dass du mit mir über Sterben redest.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Noch gerner. Ja, wir kennen uns ja schon länger, Andrea, gell? Das würde ich noch gerne schnell sagen. Und zwar haben wir unter anderem zusammen im Master studiert. Und haben schon länger auch an ähnlichen Themen gearbeitet, interessanterweise. Und es verbindet uns also in dem Sinn einiges. Ich schätze auch immer den Austausch sehr mit dir über alles Mögliche und aktuell gerade eben auch nicht selten über Sterben und Tod. Du arbeitest ja an dem Thema im Moment recht intensiv und zwar im Rahmen vom Festival «Hallo Tod», wo in Zürich sehr bald stattfindet.
Genau.
Mega eine tolle Sache. Um gerade so einsteigen, magst du ganz kurz knapp erzählen, was das Festival ist und wer ihr seid? Auf Details gehen wir dann später ein.
Ganz kurz und knapp. Das Festival heisst «Hallo Tod». Und der Titel ist da schon auch ernst gemeint. Es geht wie um eine Begegnung mit dem Tod. Wir, das ist ein Verein, der Kulturbande heisst. Das sind ein paar Kulturschaffende, die sich jetzt so zusammengerauft haben, um sich dem Thema anzunehmen. Und lustigerweise, du hast es schon erwähnt, das Thema ist für mich schon länger auch mit dir verbunden, natürlich. Und wir haben uns tatsächlich ja begleitet durch das Studium an der Kunsthochschule. Und wahrscheinlich hast du mir da ein bisschen den Boden bereitet, um zu merken, ja, man kann irgendwie auf das Thema losgehen, auf eine gute Art und Weise. Das Festival, wie gesagt, «Hallo Tod», ist, soweit wir wissen, wir behaupten das auf jeden Fall immer, schweizweit erste interdisziplinäre Festival zum Tod.
Wo ganz das glaube ich euch aufs Wort, Andrea.
Ja. Wir haben es nicht in jedem Dorf überprüft, ob es so etwas nicht schon mal gegeben hat. Wir wissen mittlerweile, nicht von Anfang an, aber mittlerweile wissen wir sind international überhaupt nicht alleine. Also es gibt die verschiedenen Städte in New York, in York, England, in Leipzig und jetzt habe ich auch gerade gelesen, dass in Wien dann im Herbst auch so ein Festival entsteht, wo im Grunde genommen einen ähnlichen Ansatz verfolgt und zwar der Ansatz eben Thema Tod mit kreativen Zugängen zu begegnen. In ganz verschiedenen Variationen und ja, eben auch mit Lebensfreude verbunden.
Mhm. Cool. Mega cool. Habe ich jetzt also gerade kurz ein bisschen Hühnerhaut gehabt, als du gesagt hast, ich habe dir quasi den Boden bereitet. Das war mir in dem Sinn völlig nicht klar gewesen. Wirklich gar nicht. Das freut mich aber umso mehr. Ich weiss aber auch noch, und das habe ich auch sehr schön gefunden, dass du ja relativ früh schon in diesem Prozess mich mal kontaktiert hast und mal einfach auch erzählt hast von dieser Idee. Das ist also wirklich so ein Moment gewesen, wo ich dachte, ach cool, endlich macht das jemand.
Eine Mitstreiterin oder ein, ja, ein Mitstreiter-Team.
Ja, genau, wirklich cool. Hast du gerade etwas anfügen?
Ja, das, was mir jetzt aber gerade in den Sinn gekommen ist, ich habe es mit dir verbunden gehabt und wo wir die Idee hatten, haben wir auch nicht gedacht, dass es so gross wird, wie es jetzt geworden ist mittlerweile. Und dass es so gross geworden ist, wir reden dann nachher darüber, wie gross, hat auch damit zu tun, Elena, dass wir bei weitem nicht alleine sind. Dass es wirklich ganz, ganz viele Menschen da draussen gibt, die spannende Projekte dazu haben.
Ja.
Und irgendwie am Kneten und am Schaffen sind an dem Thema.
Ja. Ja, das ist so. Es gibt wirklich ganz viele mega spannende Sachen und ich hoffe auch, dass wir da Nadis noch ein bisschen mehr auch vorstellen von diesen Initiativen und Projekten. Apropos viele Sachen zum Thema zu eurem Festival gehört ja auch der Podcast «Tod und Leben».
Mhm.
Den höre ich natürlich auch heute gern. Den machst du zusammen mit dem Patrick Boll.
Mhm.
Im Prolog zu dem Podcast «Tod und Leben», wo du ein Gespräch führst mit dem Patrick Boll. Das ist im Oktober 20 rausgekommen, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, gell?
Mhm.
Und ich habe mir den schon zweimal angehört. Ich finde ihn super.
Danke.
Wirklich. Und du hast aber damals wirklich gesagt, der Tod sei für dich noch ein Unbekannter. Und du hast auch die Hoffnung geäussert, dass du in einer Auseinandersetzung jetzt mit dem, beim genauen Hinschauen, etwas erkennst, dass der Tod wie eine Art Ratgeber sein für dich.
Mhm.
Ist das eingetroffen?
Vielleicht zuerst kurz zum Unbekannten. Ich bin wirklich, ich werde jetzt 40 dieses Jahr, was mit Freude verbunden ist. So, ich finde es ein tolles Alter. Und doch ist es ja nicht mehr ganz jung. Und im Grunde genommen ist es nicht selbstverständlich, dass ich mit 40 wirklich so wenig Berührungspunkte mit dem Tod effektiv hatte, wie es bei mir jetzt der Fall ist. Also, ich habe meine Haustiere begraben. Wir hatten dort auch einen Tierfriedhof gehabt. Aber ich habe noch keinen nahen Mensch müssen verabschieden, der Teil von meinem Alltag war.
Mhm.
Und ich bin auch selber glücklicherweise noch nicht in der Position gewesen, dass ich mal haben müssen, tatsächlich um mein Leben fürchten. Dass mir bewusst gewesen wäre, dass es jetzt eben aufgrund von einer Krankheit oder von einem Unfall gefährdet gewesen wäre.
Mhm.
Darum ein Unbekannter. Und trotzdem weiss ich ja, dass der Tod zu meinem Leben gehört. Und ich haben wir am Anfang, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Mut machen, mich dürfen an das Thema anzuwagen und auch exponieren mit dem Thema, eben, obwohl ich nicht gerade aus einer sehr persönlichen, tiefen Erfahrung rauskomme, wo das vielleicht auch legitimieren würde, dass man eben sagt, hey, lasst uns darüber reden. Ich bin da ein bisschen, ich glaube, ich habe sogar auch in dem Vorgespräch das Wort pampered benutzt, eben noch ein bisschen, ich trage Pampers, ich bin da noch ein bisschen noch ein bisschen geschont unterwegs und habe jetzt schon die Hoffnung, dass das Projekt mir das Thema auf eine gute Art und Weise näher bringt. Habe ich den Tod jetzt kennengelernt und bin ich ihm begegnet in den letzten Monaten, wo das wirklich Teil von meinem Alltag war, dass das Thema rumfliert. Ich habe ein Bild für das gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es mit dem Bild gut beschreiben. Für mich ist der Tod irgendwie etwas, das so auf dem Boden von meiner See liegt. Und solange ich eben lebe und nicht gefährdet bin und nicht jemanden verabschiede, der mich irgendwie mit runterzieht in den See, kann ich höchstens an den Rand stehen und so ein bisschen reinspienzeln. Und ich habe das Gefühl, ich erkenne etwas und ich erkenne ein bisschen mehr als vorher. Und gleichzeitig passiert das, was ich mir auch erhofft habe, dass ich nämlich mich vor allem auch auf die Spiegelung im Wasser konzentriere. Und dort sehe ich vor allem mich, mein Leben, das sich spiegelt und gar nicht unbedingt den Tod. Und die Hoffnung von dem Festival ist eben schon genau das, dass durch das, dass man mal versucht, ein bisschen Grüezi zu sagen im Tod, mal Hallo zu sagen, sich mal damit zu konfrontieren, dass das einem effektiv betrifft, dass man vor allem sich selber auch spiegelt und sich überlegt, wer bin ich, was mache ich da, investiere ich diese wertvolle Zeit richtig.
So. Ein mega Bild. Das ist mega cool. Ja.
Mhm.
Zu dieser Spiegelung, da hilfst du ja auch ein bisschen nach. Es gibt ja noch ein Angebot in diesem Festival, wo du zusammen mit der Tanja Kummer einen Workshop anbietest und dort schreibt man seinen eigenen Nachruf.
Ja.
Und ein Nachruf ist ja eigentlich auch nicht so viel anders als das Spiegeln von einem Leben, oder? Nur ist bei uns speziell, man macht es über sein eigenes Leben.
Ja.
Magst, also einfach weil du jetzt das gerade so angeboten hast, das Bild, magst du gerade dort noch einsteigen? Wie läuft so ein Workshop ab?
Ich steige auch gerne dort ein, weil es ist eine mega schöne Geschichte mit dem Nachruf-Workshop. Es ist im Übrigen auch der allererste Impuls gewesen, den ich hatte, wo der Patrick Bull das Thema Tod ist, von ihm reingetragen worden. Wir haben vorher schon Projekte miteinander gemacht. Und bei ihm ist das jetzt zuvorderst gelegen. Und als er gekommen ist, mit dem habe ich gefunden, oh, ich möchte einen Nachruf-Workshop machen. Das war so die erste Idee gewesen. Der Podcast und das Festival und all das ist nachher gekommen. Wir haben den Ende März abgeschlossen. Wir werden Wiederholungstäterinnen, das ist klar, weil es ist so schön gewesen. Wir haben die Leute eingeladen, eben mitten im Leben den eigenen Nachruf zu schreiben. Und das Bild vom See, wo man sich drin spiegelt, ist absolut stimmig, da hast du recht. Das kannst du eins zu eins übertragen, weil das ist das, was wir gemacht haben. Der Kurs war aufgeteilt in zwei Abende und einen ganzen Tag. Und aufgrund von der Situation, wo wir drin sind, von der Pandemie, haben wir das müssen virtuell durchführen. Wir haben uns am Anfang dann auch überlegt, ob wir das machen sollen. Und haben gemerkt, dass durch die Situation haben wir Leute gehabt aus Österreich, aus Deutschland, aus Liechtenstein. Und das war so eine schöne Gruppe gewesen, 12 Personen, die den Mut hatten, das zu machen, aus verschiedenen Gründen. Vom Alter her ab 30 bis über 60, vielleicht sogar über 70. Ich will niemanden zu nahe treten. Ich weiss nicht, wie alt die Menschen waren. Und da ist so eine Intimität entstanden. Und ja, auch so eine Gemeinschaft über die wenigen Stunden hinweg.
Und ach, so cool. Das wäre, glaube ich, die erste Frage gewesen, die ich gestellt hätte. Findet das statt im virtuellen Workshop zu dem Thema?
Es hat, das kann ich jetzt auch wie mit den Feedbacks, die eintrudeln, bestätigen, es hat extrem gut funktioniert und für uns alle überraschend gut funktioniert, weil es ist nicht selbstverständlich. Du hast Tanja Kummer schon erwähnt, mit ihr gebe ich schon seit mehreren Jahren Schreibkurs. Also es ist jetzt nicht der erste Schreibkurs, und ich finde, jetzt will ich einmal im Leben einen Schreibkurs machen und das dann gerade über Nachruf. Sondern wir sind ein eingespieltes Team. Und vielleicht hat das schon dazu beigetragen, dass wir einfach schon mit einer Freude und mit einer Sicherheit in das Ganze können einsteigen können, weil wir wissen, wir funktionieren grundsätzlich gut miteinander, sehr gut. Mhm. Und dann sind das so spannende Menschen gewesen, die auch so liebevoll, wertschätzend den anderen zugelassen haben und offen und ehrlich und persönlich geworden sind und da wirklich magische Momente entstanden sind und wir haben gebrüllt und wir haben gelacht. Das hat alles Platz gehabt. Wir haben gestaunt. Wir haben getanzt. ich tanze eigentlich nicht, aber eben das ist gut an virtuellen Kursen. Dann kann man wie sagen, okay, jetzt tun wir alle mal das Bild ausschalten und 5 Minuten tanzen und nachher setzen wir uns wieder dran. Es war extrem schön gewesen.
Ich möchte noch mal schnell darauf zurückkommen, dass du dir wirklich hast müssen die Erlaubnis geben, um da wirklich die grosse Initiative zu starten. Wobei es ja eigentlich, einfach um das noch zu sagen, vor allem darum geht, eine Plattform zu geben, um darüber nachzudenken. Oder? Du behauptest ja nicht, du sagst jetzt die Expertin zum Thema. Es gibt überhaupt sowieso wenig Leute, die von sich behaupten, sie seien zu diesem Thema Experten, oder? Es ist eh völlig individuell. Also eigentlich bietet dir einfach eine Plattform und ladet ein, wie du das so schön gesagt hast, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber schon für das hast du das Gefühl, müsstest du dir ein Erlebnis geben. Und ich frage jetzt da auch noch mal ein bisschen hartnäckig nach, weil ich das Gefühl dich auch ein bisschen kenne. Und eben, du hast es ein bisschen schon angedeutet. Eigentlich sagt es doch auch ein bisschen, es zeigt doch ein bisschen, was für eine schräge Vorstellung das wir haben und was für Berührungsängste. Oder eben, es braucht so eine Erlaubnis. Es ist mega schnell in dem Zusammenhang amigs irgendwie die Rede von, jetzt kommt mir gerade das deutsche Wort dafür nicht in die.
Sag es auf Englisch. Sag es auf Griechisch. Aha, Pietät.
Also, weißt du, ja, genau. Also, es ist wie so, genau, man kann sich dann auch schnell ein bisschen in Nestle setzen, meint man. Mhm. Aber es zeigt doch eigentlich, dass wir eben ein bisschen im verkrampften Umgang mit dem Thema haben. Ich glaube, auch das hast du so ungefähr in dem Stil gesagt, in so einem Gespräch. Wieso haben wir denn so eine komische Beziehung zu dem Thema?
Etwas, was ich beobachte, ist, dass wir eben so ein bisschen die Sorge, dass das Thema an einem haften bleibt und wie dass wie eine Einladung mit dem mitschwingt, wenn man sich jetzt mit dem befasst, dass das Thema auch näher kommen soll, auf eine ungute Art und Weise könnte es dann kommen. Also ich habe wie das Gefühl, es flirrt so ein bisschen Aberglauben mit auch. Wenn ich darüber rede, könnte es sein, dass es kommt. Ich will aber nicht, dass der Tod jetzt kommt. Und ich tatsächlich bin auch, ich liebe mein Leben. Ich will überhaupt nicht sterben. Jetzt, irgendwann dann schon. Hoffentlich. Und dann ist es, also ich bin halt von meinem Wesen her jemand, wo ja extrem harmoniebedürftig ist und ich würde niemanden kränken, ich würde nicht unvorsichtig sein und gleichzeitig merke ich, wenn ich mich dem Thema nähere, muss ich mich auf meine Art und Weise dürfen dem nähere und die ist ein bisschen leichtherzige und ich bin ein Mensch, der viel lacht und eben gerne philosophische Exkurs macht, aber ich kann jetzt nicht mit dem traurigen Gesicht über das Thema reden, ohne dass ich das in dem Moment fühle. Ich kann extrem gut mitbrüllen, wenn jemand vor mir sitzt, wo ich spüre, dieser Person geht das sehr näher und tut es weh, dann kann ich mitgehen. Mhm. Aber per se bin ich eben relativ leichtherzig noch unterwegs. Habe aber auch dürfen Erfahrungen machen, die mich auch ermutigen, zum in dieser Leichtherzigkeit dürfen dran angehen. Zum Beispiel hat es wie in der Familie ein Gespräch gegeben, wo wir einfach auch über den Tod können reden, eben mit einer Tante, die krank ist, wo sogar eben irgendwann mich gebeten hat, dass ich mit ihr ihre Todesanzeige formuliere. Das ist eine extrem befreiende Situation für mich gewesen, wo ich wie gemerkt habe, ah, man darf sogar mit Menschen, die dürften eine schwierige Beziehung zu dem Thema haben, aufgrund von persönlichen Begebenheiten, dürfen wir unter Umständen völlig unverkrampft darüber reden und sagen, ja, so ist es. Schauen wir es an. Was bedeutet es? Was ist das? Ja.
Magst du die Geschichte erzählen von deiner Tante? Du hast ja mal auch einen wunderschönen Text über das geschrieben. Wie war das? Sie war krank und hat dich gebeten.
Genau, sie hat, also vielleicht Spoiler vorweg, sie lebt noch, Gott sei Dank. Umso besser, umso schöner. Und geschrieben oder passiert ist das Ganze vor etwa 7-8 Jahren. Wo die Situation, ich weiss noch sehr genau, natürlich eben auch, weil es den Text gibt, wo das auch wie zementiert hat, das Erlebnis, wo eines Tages das Telefon geläutet hat, wo ich wirklich gerade an so einer Redaktionssitzung war. Wir haben irgendeinen Anlass geplant und dann läutet das Telefon und ich sehe, dass sie es ist und sie hat nie angerufen sonst. Und dann habe ich abgenommen und dann hat sie wirklich so ratzbatsch gesagt, Andrea, ich brauche deine Hilfe, du musst mit mir quasi meine Todesanzeige formulieren. Und ich hatte dann im ersten Moment auch Angst gehabt. Also Angst gehabt. Ich habe dann gefragt, ja, pressiert es? Weil es hätte können sein, dass sie einfach nicht mehr mag. Und dann hat sie eben geantwortet, nein, aber ich plane meine Zukunft und in der Zukunft liegt der Tod und ich will nicht, dass in meiner Todesanzeige irgendetwas Fürchterliches von einer langen, schweren Krankheit steht, weil das wird meinem Leben nicht gerecht, ich will eigene Worte finden. Und dann haben wir uns eine Flasche Wein aufgemacht, haben noch geraucht dazu. Ich rauche nicht mehr, aber nicht habe ich noch geraucht. Das
sind noch Zeiten.
Ja, das sind noch die wilden Zeiten gewesen. Dann sind wir auf dem Balkon gesessen und haben wirklich über ihr Leben geredet und einzelne Worte rausgekocht, wo Wörter gewesen sind wie Wind und Weite und nicht nach einer langen, schweren Krankheit und so. Und das hat mir unglaublich viel gegeben, ja. Das ist extrem berührend, wichtig, schön gewesen. Ja.
Ja, das klingt sehr schön. Ist das deine erste so wirklich intensiv, ich sage jetzt, Begegnung gewesen mit dem Thema?
Wenn ich so drüber nachdenke, weiss ich, dass irgendwann mal ein Kind von Freunden von meinen Eltern gestorben ist und dass ich dort schon, ohne dass ich das Kind wirklich kennt habe, ins Schreiben hineingegangen bin und glaube, ein Gedicht verfasst habe. Ich habe auch ein Gedicht verfasst, wo unser Hund gestorben ist. Die Kombination von Schreiben und Tod hat es gegeben. Ja. Aber tatsächlich so in einem tiefen Gespräch, auch in einem persönlichen Gespräch über den Tod reden, ich glaube, dort ist schon das mit meiner Tante eines der ersten Gespräche in die Richtung gewesen. Es hat auch schon Gespräche jetzt im Nachhinein noch mit meiner Großmutter gegeben, die immer noch lebt. Die wird jetzt 102 Jahre alt. Mit ihr kann man auch relativ entspannt über den Tod reden. Das ist hilfreich.
Das ist mega schön, ja.
Also entspannt, gell? Man weiss, also doch entspannt. Doch eigentlich schon entspannt. Man kann es kaum glauben, wie entspannt dass man darüber reden kann. Und wie pragmatisch auch, wie man darüber reden kann, wie die Beerdigung soll sein. Sie weiss genau, welches Lied, welches Gedicht, wie sie sich das vorstellt. Und ja,
ich kann auch. Und das alles muss ja auch nicht heissen, dass nicht auch alle irgendwo durch traurig werden über dem, oder? Also es ist ja wie nicht.
Ich glaube, ich habe letztens mit einer dürfen reden, die so Trauerreden hält. Und sie hat gefunden, bei einer guten Beerdigung wird gebrüllt und es wird gelacht. Und vielleicht gilt das generell für gute Gespräche über den Tod, dass man sowohl sehr traurig und auch betroffen darf sein, als aber auch ja, Humor kann Platz haben und auch pragmatische Sätze, auch Wut. Ich glaube, vielleicht hat das ganze Gefühlsspektrum darf da drauf spielen. Auf dem Thema. Aber längst nicht nur Trauer und längst nicht nur Dunkles, Schweres. Ich glaube, für gewisse, auch das ist mir jetzt mehrfach zugespielt worden, ist ja der Tod auch eben ein Freund oder die Vorstellung, dass es den gibt, auch eine Erleichterung und ja.
Ja, und wenn es das nicht ist, glaube ich auch, dass so das Benennen von vermeintlichen Banalitäten oder vielleicht auch der klassische Galgenhumor eben auch die Schwere ein bisschen zwischendrin ein bisschen durchbrechen auf eine gute Art, oder? Das nimmt einem nicht in die Tiefe Trauer und das tut nicht irgendwie ja, eben die Trauer schmälern oder irgendwie die aufrichtigen Gefühle dem Sterbenden oder dem Verstorbenen gegenüber, aber es kann es doch einfach auch ein bisschen leichter machen. Ja. Ich glaube, sobald man gerade so über praktische Sachen kann reden kann und die kann benennen, ohne ein beklemmendes Gefühl zu haben dabei, ist es doch irgendwie wie, also ich finde eigentlich noch etwa die an einer Beerdigung sind so die trockenen Bemerkungen, die, wo völlig befreiend ist. Ich weiss noch, meine Mami hat an der Beerdigung von meinem Grossvater, also von ihrem Vater, er war eingeäschert und in einer Urne ins Grab, wie sagt man das, runtergelegt worden und hat, und die Urne ist irgendwie noch so am Grabrand angetatscht. Und mein Grossvater war einer, der hat ständig den Nagel angeschlagen. Immer. Er hat immer irgendeine Beulen oder ein Bobo auf dem Kopf gehabt. Nie schlimmer zum Glück, aber er hat immer irgendwie geblutet. Und wirklich, wo das passiert ist, sagt meine Mutter laut. Und so, dass alle hören, oh, jetzt hat er noch das letzte Mal den Kopf angeschlagen. Und, ja. Also, und solche Sachen erlebt man ja nicht bei einer Beerdigung.
Bist du oft eine Beerdigung?
Nein, natürlich nicht. Zum guten Glück nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt von jeder von diesen wenigen Beerdigungen, die ich schon erlebt habe, irgend so etwas in diesem Stil erzählen. Und jedes Mal hast du richtig gemerkt, wie es ist wie ein Ausschnaufen. Es ist so ein erlösendes Grölen. Und dann hat man sich auch mega schnell, ist es wieder. Es ist ja wie, wegen dem ist man ja trotzdem traurig. Es ist dann auch nicht irgendwie etwas, was sich dann durchzieht, eine Beerdigung lang und völlig deplatziert wäre.
Ja.
Aber es ist mal kurz der Fuss aus.
Ja.
Also ja.
Ich erinnere mich an ein Abschiedsfest. Ich glaube, wir haben es nicht mal Beerdigung genannt. Nein, es ist ja nicht. Also. Von einem Freund. Der wäre mir eigentlich, oder der ist mir nahe, aber eben der ist nach München ausgewandert und darum habe ich es nicht begriffen. Oder eben, er könnte ja immer noch dort leben.
Ja, ja.
Wir haben ihn aber mit einem Fest verabschiedet, dann das Grabfelde, dort, wo ich aufgewachsen bin. Und dort haben wir auch, er hat früher so eine Death-Metal-Band gehabt, und dann haben wir die Musik gelost und haben irgendwie Fotos an die Wand geklebt und haben
alle schön.
Haben wirklich auch, ich glaube, noch grilliert und auch Bier getrunken und sind dann auch seine Asche in den Fluss verstreuen und es hat auch dort Platz gehabt für alles. Und das ist extrem schön gewesen und verbindend. Und ich glaube, eben das sind auch so magische Momente, die mega nahe entstehen lassen. Auch gerade, wenn man vielleicht zurückgeblieben ist. Ja, und es ist so wichtig und es ist so wesentlich und es ist aber auch so schön, dass er gewesen ist und es ist so traurig, dass er nicht mehr ist. Und, mhm. Aber eben wirklich, und darum sage ich auch, ich habe noch nicht so viel Berührung mit dem Thema gehabt, für mich ist der Fall so surreal, ich habe es wirklich nicht begriffen, bis jetzt mhm. nicht.
Trotz dem
Ritual, wo sehr stimmig und schön war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte immer noch bei der nächsten Klassenzusammenkunft in 5 Jahren wieder auftauchen.
So. Ja. Ich glaube auch, dass es immer wieder, weißt du, jetzt auch wenn es jemand wäre, der eher in deinem Alltag wäre, wo es ja dann nicht ganz so einfach ist, um es nicht immer wieder daran erinnert werden. Mhm. Ich glaube, dann gibt es doch nach langer Zeit immer noch so einen Moment, wo du wahrscheinlich denkst,
jetzt könnte er wieder zur Tür kommen.
Das kann ja gar nicht sein. Ja,
ja, es ist wie, als ich Kind war, hat mir mal irgendjemand gesagt, dass Vögel mehr Farben sehen als wir Menschen. Und dann habe ich neue Farben erfinden, weil ich das Gefühl hatte, ja, da ist ja mehr rum, als ich sehe und begreifen kann. Also muss ich doch in der Lage sein, mir das vorzustellen. Und ich glaube, so ist es wie mit dem Tod. Okay, ich weiss, der existiert. Er ist wahr. Mhm. Also müsste ich es doch begreifen, aber ich begreife es nicht. Ich glaube, mein Kopf ist gar nicht gemacht für das. Mhm. Und vielleicht ist es auch gut. Vielleicht ist es auch ein Schutz, dass der Kopf nicht gemacht ist für das. Ich weiss es nicht. Also ich komme nicht ganz draus bei dem Tod auf jeden Fall.
Ja, aber eben, das ist ja wahrscheinlich ganz genau, das ist ein super Beispiel mit diesen Farben, oder? Das ist ja wie, darum ist es ja so, dass ich eigentlich sehr oft über das Sterben rede und viel weniger über den Tod.
Ja.
Also, der Tod ist ja wirklich etwas, wir haben keine Ahnung.
Nein.
Das ist völlig außerhalb von unserer Welt, logischerweise, oder? Und entsprechend, ja, begreift man dann auch sehr viel nicht, oder? Hingegen, das Sterben ist ja etwas, ist ja ein Prozess, der passiert, bevor der Tod eintritt. Und es gehört absolut zum Leben. Also, es ist einfach ein Teil vom Leben. Ha, ha, ha. Das ist so der Satz, oder? Aber es ist genau, es gehört eben noch zum Leben. Und erst wenn jemand gestorben ist er tot. Und vorher lebt er noch.
Mhm.
Mhm. Und während dem Sterben lebst du noch.
Mhm.
Bis du gestorben bist. Und das ist dann auch, darum ist das auch etwas, wo man wie kann, man kann dort anders drüber reden, weil es gibt Beispiele, es gibt Erlebnisse, es gibt Daten und Zahlen und Erzählungen und vielleicht hast du es sogar schon selber erlebt, hast jemanden begleitet, bis er gestorben ist. Und das ist, dann kann man sich's vorstellen, oder? Also auch das ist nicht ganz einfach, aber es ist wie,
es ist erfahrbar, das ist in unserer Sphäre, bei anderen,
oder? Ja.
Es gibt ja die philosophischen Betrachtungen oder Überlegungen, dass der eigene Tod einem auch im Leben gar nicht beschäftigen soll, weil solange man lebt, kann er nicht sein. Und wenn er ist, ist das Leben nicht mehr. Also warum soll es einem überhaupt irgendwie zu denken geben? Und der Tod von anderen, den kann man ja nur in dem Sinn registrieren, eben, dass die irgendwann weg sind und nicht mehr kommen. Ja.
Genau, aber immer aus dieser Perspektive vom Leben, oder?
Was mich noch interessieren würde, vielleicht hast du schon mit Menschen können über das reden, auch über Nahtoderfahrungen. Das scheint mir, ist auch nichts, was ich verstehe, aber dort wird ja wie nochmal ein Raum aufgetan zwischen Leben und Tod, wo, glaube ich, auch sehr verschiedentlich erlebt wird, aber eben auch erlebt wird, weil man wieder zurückkommt.
Mhm. Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich nicht mehr als du über das Phänomen. Ich habe jetzt einfach in der letzten Zeit angefangen, so ein bisschen Doc-Filme und so über das zu schauen. Ich muss sagen, vorher hat mich das nicht interessiert. Das ist noch lustig. Es ist wirklich, es ist jetzt ein Phänomen, wo ich irgendwie wie so das Gefühl habe, auch das können ja keine validen Daten sein.
Mhm.
Auch da, weil du kannst ja von etwas nicht berichten, wo, wo irgendwie in unserer Welt nicht existiert, oder? Mhm. Aber gleich, ja, habe ich mich jetzt gleich ein bisschen angefangen damit zu befassen. Und das Einzige, was mir jetzt einfach auffällt, ist halt, dass in all diesen Berichten ein bisschen weniger von Bildern dreht ist, als ich gemeint habe, und dafür mega viel mehr von Gefühl.
Okay.
Und mega viel von dem Gefühl von Leichtigkeit und irgendwie nichts stimmt nicht, kein Stachel im Fleisch, nichts, so einfach das völlige Befreitsein. Und viele reden auch von dem Ankommen und die Heimsein, so ein Gefühl von die Heimsein, wie man es im Leben vielleicht nicht so kennt. Das fällt mir einfach auf, oder? Aber auch das zeigt mir einfach wieder, wie abstrakt das es bleibt. Also es ist natürlich etwas trotzdem oder eher recht berührend, aber es ist gleich, ich weiß auch nicht, wie einfach das es dann für die Betroffenen ist, zum Wort zu finden für das, was sie erleben, oder? Weil es ja eben nicht in unserer Welt keine Referenz gibt dazu, oder?
Ich habe letztens den Satz gelesen, ich habe noch nie etwas erlebt, das in einem Satz gesagt werden konnte, im Sinn von einem Menschen, der allen Tagebüchern misstraut und einem Versuch, eben auch etwas in Worte zu fassen.
Ja.
Ich bin ein grosser Fan von Versuchen, Sachen in Worte zu fassen und glaube ganz fest.
Und du kannst es auch wahnsinnig gut, darf man an dieser Stelle noch sagen.
Danke vielmals. Ich übe schon lange. Das ist so meine Ausdrucksweise, wo mir sicher das Denken viel leichter fällt. Ich denke besser, wenn ich schreibe, als wenn ich rede.
Das geht mir tupfgleich, ja.
Gell? Man kann sorgfältiger denken. Das ist irgendwie ein
Wahnsinns- oder man kann es schreiben auch als Instrument zum Denken brauchen.
Man kann es schreiben als Instrument zum Denken brauchen, genau. Eben auch zum über sich nachdenken. Ja.
Jetzt sind wir noch mal ein bisschen abgeschweift, aber es nimmt mich jetzt noch Wunder, was hast denn du für eine Vorstellung vom Sterben, wenn wir jetzt mal auf dieser Seite von der, von der Linie bleiben? Oder vielleicht ist es einfacher. Was gibt dir ein gutes Gefühl, wenn du an dein eigenes Sterben denkst?
Wenn ich an mein eigenes Sterben denke, gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt zumal schon sagen kann, ich habe sehr ein anregendes Leben gelebt. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Beim Gedanken als Sterben. Aber Sterben eben ist ein Prozess, wo es natürlich extrem darauf ankommt, wie stirbst du. Also ich hoffe natürlich, dass mein Sterben kein plagendes, schmerzvolles, langzognigs, qualvolles wird sein, sondern eins, wo ein sanftes Loslassen bedeutet. Das wünschen sich ja, glaube ich, alle. Eben am liebsten einschlafen. Vielleicht zwei Wochen vorher das Gefühl haben, jetzt ist es dann soweit, dann noch alle zusammen trommeln und dann aber einfach einschlafen. Das wäre schon wahnsinnig schön. Ich bin nicht nur ein Mensch, der eben noch wenig Berührungspunkte mit dem Tod hatte, im Sinne von Verabschieden von Menschen, die einem nahe sind. Ich bin auch ein Mensch, der wahnsinnig wenig Berührungen mit Ärzten hatte, selber. Ich bin Holzanlage, aber ich bin sehr, sehr gesund bis jetzt. Meine Krankenkasse hat, glaube ich, seit ich 20 bin, keine Rechnung von mir bekommen. Manchmal auch einfach, weil ich zu faul war, um es einschicken. Aber, und ich hoffe schon, dass es möglichst lange so weitergeht und dass mein Sterben auch kein brutales werden wird. Ich hoffe auch, dass in dem Moment, wo ich sterbe, dass ich wie mir kann schöne Erinnerungen laden kann.
Mhm.
Ich habe das auch geübt. Also es hat tatsächlich eine Zeit lang, wenn ich das oft gemacht, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, wenn ich traurig war, wenn mich irgendetwas geplagt hat, dann habe ich ein Spiel gehabt und es ist wie so gegangen, dass ich mir versucht habe, schneller als ich kann aktiv denken, schöne Erinnerungen laden und dann immer gerade wieder die nächste und schon wieder die nächste und schon wieder die nächste, sodass du dich selber kannst wie überraschen mit dem, was vorkommt.
Ein Wahnsinn.
Du kannst dann auch nicht ganz überprüfen, ob es jetzt wahr ist oder nicht, weil es ist schon wieder vorbei. Also vielleicht latscht er auch einfach Kitschkino, das gar nichts mit deinem Leben zu tun hat. Aber ich habe das wirklich ein paar Mal gemacht, wenn ich traurig bin. Und da zeigt sich einfach auch, wie viele wunderschöne Momente das es schon gibt. Oder dass ich mir kreiere, wenn ich versuche, mich zu erinnern. Ich hoffe, mein Sterben wird einfach so müssen. Kopfkino noch mal möglich machen. Und dass mir irgendjemand die Hand hat, wo ich wahnsinnig gerne habe.
Ist jetzt ein Ort, wo du dir vorstellst, wäre noch schön zum Sterben?
Ich habe mir das im Fall alles noch nie überlegt, aber es ist spannend, wenn du das fragst. Dann ja, ich bin ein unglaublicher Waldmensch. Ein Wald- und Wiesenmensch. Ich sehe jetzt noch, dass es auf einem Moosbett, auf einer Lichtung schön sein. Aber
sehr schönes Bild.
Er ist so ein bisschen mit dem Vogelgezwitscher rundherum und irgendwie mit einer Wolke am Himmel. Keine Ahnung. Wie ist es bei dir? Hast du dir das schon so detailliert vorgestellt, wie dein Wunschszenario wäre für dein eigenes Sterben?
Ich habe mir schon recht oft und intensiv überlegt, was ich mir würde wünschen. Und dazu gehören auch Gedanken zum Sterbeort, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin immer sehr auf der pragmatischen Seite geblieben bis jetzt. Ich wäre jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, oh ja, am liebsten im Moos, im Wald oder am Sandstrand, an meinem Lieblingsstrand.
Du bist so vor dem Krematorium, zum möglichst wenig Aufwand machen nachher, möglichst kurze Wege.
Genau. Aus der Region für die Region.
Ja, nein, was wird...
Also, nein, also ich wünsche mir schon, dass ich in einem vertrauten, in einer vertrauten Umgebung sterben kann. Und ich nehme an, dass das in die Todesnähe einfach wird zu Hause sein. Mhm. Und gut versorgt, oder? Ich gehe halt wie ein bisschen davon aus, dass ich dass ich wie nicht vollkommen ohne medizinische Versorgung wird auskommen, ausser es nimmt mich gerade irgendwie wirklich von einer Sekunde auf die andere irgendwo und es gibt eh nichts mehr zu machen. Mhm. Ich weiss auch nicht, ich stelle mir vor die wahrscheinlichsten Varianten, oder? Dass ich irgendeine Krankheit habe oder weiss der Gucker. Etwas in dem Stil, wo ich nicht völlig wird können, ohne externe Hilfe quasi, meine letzte Lebensphase gut verbringen. Und dann hoffe ich eigentlich einfach, dass ich nicht ins Spital muss, auch wenn ich Spitäler kenne und Abteilungen vor allem kenne, wo ich nicht das Schlimmste würde finden, wenn das mein letzter Ort wäre. Mhm. Aber noch schöner wäre es daheim, glaube ich. Mal, das glaube ich schon. Und zwar auch einfach, einerseits, weil ich gern möchte, glaube ich heute, dass ich dann gern Menschen um mich herum hätte, die ich wirklich gern habe. Ob jetzt im allerletzten Moment oder nicht, weiss ich nicht, aber in der letzten Phase sehr wahrscheinlich schon. Und ich bis jetzt ich habe jetzt nicht so die tollen Erfahrungen gemacht in den Spitälern. Wobei ich ja nicht auf Palliative Care Abteilungen gewesen bin, Gott sei Dank. Noch schon das Spitalbett. Nein, ich habe es irgendwie ganz scheusslich gefunden. Und ich bin wirklich dort halt auch schon wirklich im Moment gewesen, wo ich echt gedacht habe, jetzt bin ich von euch nicht sicher, ob ich da wieder rauskomme. Und okay. Das habe ich ganz scheusslich gefunden. Aber eben, es sind wirklich mehr so, ich bewege mich in meinen Vorstellungen mehr in solchen Bereich, oder? Merke ich jetzt gerade, wenn ich so mit dir rede, ja, man darf ja auch aufmachen, man darf ja auch sich wünschen, kann man ja alles Mögliche, oder?
Es ist schon ein bisschen unwahrscheinlicher, dass man auf einer
aber wenn dich jetzt ein Herzinfarkt verwünscht, ich meine, klar, nicht, dass das schön wäre, oder? Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht ein schöner letzter Moment, aber vielleicht gibt es eine Sekunde, wo du wahrnimmst, jetzt bin ich wenigstens da, wo ich gerne bin. Also ja, wieso eigentlich nicht, oder? Also lieber als auf einer Strassenkreuzung.
Ich glaube, ja, lieber als auf einer Strassenkreuzung, unbedingt. Was macht denn das mit dir, wenn du dir den Moment vorstellst? Also in dem Fall hast du dir ja schon oft Gedanken gemacht.
Ja, manchmal schießt es mich grausam an, wenn ich mir das vorstelle. Mhm. Also, aber weil ich jetzt halt, ich kann ja wie nicht anders als aus meiner heutigen Situation aus mir das vorstellen. Oder wenn ich jetzt wirklich quasi projiziere, wenn ich dann irgendwann mega alt bin, dann finde ich es, mir kommt das Wort heimelig in den Sinn, dann finde ich es in dem Sinne eine heimelige Vorstellung, auch wenn ich weiss, dass mir nicht wird leicht fallen, mein Leben herzugeben. Das glaube ich, das wird mir auch nicht leicht fallen, wenn ich alt bin. Mhm. Aber vielleicht hoffentlich ein bisschen leichter als jetzt. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, oder ich habe zwei kleine Kinder, wir wohnen da als vierköpfige Familie zu Hause, und ich würde jetzt da in unserem Schlafzimmer im Sterben liegen, dann fände ich das grauenhaft, natürlich, ja. Egal wie, weisst, egal wie gut versorgt und egal wie schön, dass ich zu Hause sein könnte.
Ich glaube, da, also, macht, ja, da macht die Familie natürlich schon auch wie einmal etwas anderes aus dem eigenen Sterben, eben wenn du ein Kind hast. Mhm. Also nicht, dass es ohne Kind easy ist. aber ich habe kein Kind und ich glaube wirklich, wenn man ein Kind hat, dann gibt das wie einmal ganz neue Dimension in die ganze Geschichte rein. Wo ich meine, ich bin zum Beispiel ein Kind von jemandem. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern sterben, ist das auch sehr schlimm. Mhm. Das macht mir ehrlich Angst. Und gleichzeitig hat der Patrick mal so etwas Gutes gesagt, wo ich mir auch hinter die Ohren schreibe, eben, dass es auch unfair ist, den Eltern gegenüber so die Haltung zu haben, du darfst nicht sterben. Mhm. Dann habe ich von dem, ja, das stimmt, mhm, weil meine Eltern haben auch das Recht, irgendwann zu sterben. Mhm. Und ja, aber eben als Kind von jemandem ist das ganz eine schlimme Vorstellung. Ich glaube, die allerschlimmste, ja, ist wahrscheinlich für Eltern, wenn die Kinder sterben, so vor ihnen. Oder für viele ist denn das Allerschlimmste.
Mhm. Ja. Ja, also ich stelle mir schon auch vor, also ich finde es auch eine schlimme Vorstellung, dass meine Eltern sterben. Und es tut mir auch weh, wenn ich mir, ja, das stelle ich mir auch etwa dir vor, und das tut mir auch weh. Und ich merke aber schon auch eben das, was du sagst mit dem Kind, wenn ich jetzt denke, ja, eben du sagst, du wirst jetzt dann 40. Mhm. Ja, dann denke ich jetzt auch einfach aus der Perspektive von deinen Eltern, oder? Wahrscheinlich wäre es jetzt auch noch viel zu früh, aber wie du sagst, oder? Es gibt noch so eine andere Dimension. Es ist einfach wie, ja, wenn Kinder noch nicht erwachsen sind, dann willst du einfach noch nicht, dann willst du sie einfach nicht für immer verlassen. Also willst du auch sonst nicht, aber es ist wie, du hast ja dann noch ein Pflichtgefühl, oder?
Genau, du hast eine Verantwortung
noch. Genau. Und das, wo das Thema mit wenn dein Kind sterben, das ist sowieso nochmal ganz eine andere Dimension. Wo, ja, ja. Aber nochmal zu dir. Ich finde es schön, dass du dich so über das Gespräch über Sterben einlässt. Wieso machst du das?
Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen, eben kennen wir uns, ist das Thema Tod und Sterben auf ganz schöne Art mit dir verbunden. Positive Assoziation zu dir. Das heisst, wenn du mich einlädst, mit dir über das zu reden, dann folge ich dieser Einladung sehr gern. Zum anderen bin ich ein neugieriger Mensch und will mich auch mit diesen Sachen befassen, mit diesen überfordernden Geschichten auch. Ich glaube, das, was mich wirklich nerven würde, ist, wenn ich von so Themen überrascht werde, wo es ganz Leben lang klar ist, dass sie kommen. Also, wenn ich mich... Mhm. Mhm. Ich finde es wie auch ein bisschen eine Aufgabe von mir, dass ich mich vorbereite vielleicht. Nicht das Ende vorbereiten, das kann man, glaube ich, gar nicht. Aber es gibt ja auch etwas herauszufinden bei diesen Gedanken und bei diesen, mhm, Fragen. Mhm. Es gibt wie etwas zu entdecken, glaube ich. Und es gibt eine Verbindung, wenn man miteinander darüber redet, wo ich und wo auch du jetzt ganz bestimmt schon einige Male sterben erleben, wo man wie merkt, ja, das verbindet auch die Themen, das sind gemeinsame Themen. Unweigerlich. Mhm.
Redest du auch mit deinem Partner darüber? Ganz konkret über euer Sterben?
Über unser Sterben nicht. Ich weiss, dass er sicher auch schon vertieftere Erfahrungen und Erkenntnisse und Gedanken damit verbindet als ich. Ich weiss, dass er versteht, dass mich das Wunder nimmt. Und dass er das Festival unterstützt. Und dass, ich glaube, er findet auch, es passt zu mir, dass ich diesen Spuren auch will nachgehen, wie ich anderen Spuren auch will nachgehen. Mhm. Er möchte 130 werden. Ich glaube, das kann man da sagen.
Klare Ansage.
Ich glaube, er ist auch sehr ein jung gebliebener Mensch, der ein bisschen älter ist als ich. Ich traue es ihm zu, dass er 130 wird. Für ihn ist Sterben ein anderes Thema als für mich. Ich finde zum Beispiel die Vorstellung vom ewigen Leben schrecklich. Er fände sie auch spannend. So.
Mhm.
Mhm. Er ist aber auch historisch sehr interessiert. Ich glaube, da schwingt auch der Gedanke mit, dass man dann einfach all die Zeitalter könnte durchleben und so weiter und so fort. Und für mich
und dass so eine Lebenszeitspanne eigentlich historisch gesehen einfach ein Nütterli ist.
Ein Nütterli, genau. Ja. Und über unseren Tod und über unser Sterben habe ich jetzt nicht so bei ihm angefangen thematisch, sondern eben eher dann versucht, mal mit meinem Vater darüber zu reden. Mhm. Und finde da jetzt auch keine geschlossene Tür vor. So.
Mhm. Wie steigst du in so ein Gespräch ein?
Wie willst du eigentlich?
Ja.
Wie willst du? Also ich habe ihm sicher eben auch schon einige Mal gesagt, du darfst jetzt also noch nicht. Und ich versuche das nicht mehr zu machen in Zukunft. Obwohl, ich hätte eigentlich wirklich noch nicht. nein, dass wir wirklich das letzte Mal haben wir darüber geredet, hey, eben gibt es so Sachen wie Patientenverfügung bei dir.
Ja.
Ich weiss zwar, ich kenne meinen Vater sehr gut, habe ich das Gefühl. Ich weiss, dass er ein Mensch ist, wo, wenn er jetzt einen Unfall hätte und nachher nicht mehr ins Körperliche zurückkommt, weil er ist jemand, der sehr physisch schafft und das auch braucht und das Bauen und das Basteln, das ist seine Welt und nicht der Kopf und Text, wo man sich auch nachher zu Gemüte führen kann, wenn man jetzt vielleicht körperlich sehr eingeschränkt wäre.
Mhm.
Also ich weiss, was die richtige Entscheidung wäre, aber ich habe mit ihm letztes Jahr darüber geredet, dass es halt doch gut wäre, wir hätten das schriftlich.
Ja.
Auch wenn man das Gefühl hat, man weiss, dann in so einem Moment wirklich die Entscheidung können zu treffen, dass eine Maschine muss abgestellt werden, stelle ich mir unglaublich brutal vor, auch wenn man ein gutes Gefühl für den Menschen vielleicht hat. Und,
und wenn man dann das schwarz auf weiß hat, dann ist das einfach allenfalls eine Erleichterung.
Entlastend, genau. Ich glaube nicht, dass er es jetzt schon gemacht hat. Genau. Auch das Testament und so. Ich weiss nicht, das sind alles Themen, die dann sehr praktisch sind. Ja.
Mhm. Kommen wir nochmal zu deiner aktuellen Arbeit an diesem Festival. Du hast jetzt ja schon, also ihr habt jetzt schon ein Weile daran gearbeitet. Eben, es ist eigentlich jetzt kurz vor dem Start. Das können wir nachher noch gerne mal ankündigen, ein bisschen ausführlicher. Aber in dieser Vorarbeit bis jetzt hast du sicher schon ganz viele Begegnungen gehabt. Mit Menschen, die Angebote haben oder sich anderweitig damit befassen. Was war die eindrücklichste Begegnung bis jetzt?
Ich glaube, man wird wie diesen Begegnungen nicht gerecht, wenn man so eine Hierarchie reinbringt. Es hat verschiedene Begegnungen gegeben über eben die Podcasts, die wir machen, die mich sehr berührt haben.
Mhm.
Eine Begegnung, und das war auch die erste offizielle Folge, war mit einer Musiktherapeutin, die im Spital arbeitet, mit Neugeborenen mit wenig Überlebenschancen. Und die habe ich lustigerweise im Nachtzug nach Berlin kennengelernt und wir haben uns einfach gerade gefunden und mit dem ausgetauscht. Die Begegnung klingt nah. Und wenn sie klingt, dann ist es ein Summen, weil sie hat dann auch bei dem Podcast mit einem Summen geschafft. Sie setzt das Summen auch ein, dann bei dieser Behandlung, bei dieser musikalischen, therapeutischen Behandlung. Summen ist grossartig, habe ich herausgefunden.
Ja.
Das geht in den Körper rein. Ich habe jetzt auch letztens dürfen mit einer Teilnehmerin vom Festival reden, die einen Filmbeitrag wird beisteuern und eine Performance beabsichtigt zu machen.
Mhm.
Und dort habe ich von einer Krankheitsgeschichte halt dürfen erfahren und eine wahnsinnig lebensfrohe Person in dieser erkennt, wo ich wie auch finde, unglaublich neugierig, eben sogar neugierig aufs Schwierige. Oder in schwierigen Situationen bleibt sie neugierig. Das hat mir extrem Eindruck gemacht. Aber es sind verschiedenste Begegnungen gewesen. Vieles, muss man aber auch ehrlich sein, eben hat so einen organisatorischen Aspekt, wo es dann letztlich gar nicht mehr darauf ankommt, machen wir ein Festival zu dem oder zu sieben. Es geht einfach darum, in welchem Raum, zu welcher Zeit. So, sehr praktisch. Und darum bin ich eben froh, gibt es neben dem Festival eben auch noch den Podcast und die Schreibwerkstatt, die wir anbieten, wo es um eigene Nachrufe geht, wo auch so ein inhaltlicher Seitenwagen ist von dieser Festivalgeschichte. Was ich aber auch sagen kann, was mich berührt hat bei dem Festival, wir haben es so konzipiert, dass wir letzten Herbst im September haben wir wie so einen Kick-off-Anlass gehabt, wo wir einfach dazu eingeladen haben, wo wir rausgeschrien haben, wir haben da etwas vor, wer will mitmachen, man kann mitmachen. Und dort war noch ein Anlass möglich gewesen. Die Leute sind gekommen, wir haben zwar schon Masken getragen und auch schön geschaut, dass man im Fluss ist, aber es war ein Anlass noch möglich gewesen vor Ort. Und mich hat es einfach begeistert, wie viele verschiedene Menschen gekommen sind und wie viele verschiedene Generationen das gekommen sind. Von den Anfangs 20-Jährigen bis zum über 80-Jährigen, wo wir gefunden haben, was machen ihr da? Es ist interessant. Wie geht ihr das an? Wie kann ich mitmachen? Wir haben jetzt auch im Team Mitte 20-Jährige, Viviana Leida, die extrem mithilft, das Ganze zu schmeissen und zu stemmen.
Sehr cool.
Und die beeindruckt mich schon auch fest, wie sie mit dem Thema schafft. Sie kommt von der ZHDK und hat Design studiert und beschäftigt sich auf ihre Art und Weise damit und ist für mich auch einfach eine schimmernde Person, wenn es um die Auseinandersetzung geht, die ich geniesse, mit ihr dürfen, Zeit zu verbringen. Auch schon über eine Generation hinweg eigentlich. Also ich bin ja wirklich auch nicht mehr ihre Generation. Und auch sonst, es kommen einfach Menschen, beherzte Menschen oder viele Menschen Herz voran in das Ganze hinein, weil es ein Thema ist, das das Herz tangiert und berührt. Mhm. Und viele sind persönliche Motive dahinter, die das halt auch wichtig machen. Und eben, es ist nicht einfach irgendetwas, was man jetzt noch aus Auftragsgründen auch noch muss erledigen, weil man den Beruf XY hat, sondern da merkt man, es sind so ganz persönliche Motive dahinter und
ja, ich finde, das Herz, das merkt man jetzt schon in der Kommunikation gegen raus, die ihr pflegt. Ja. Was mich ja nicht erstaunt, weil du ja fast immer die Absenderin bist.
Ja.
Aber gleich, man merkt wirklich, dass da jetzt schon ganz viel Herzblut drin steckt, auch einfach von dem Kernteam. Aber wieso dann eigentlich das Festival?
Ja, das eine ist, dass wir überzeugt sind, eben der Tod betrifft uns alle, aber der Tod ist auch wie für alle etwas anderes. Und es gibt nicht ein Format, ein Angebot, das man machen kann, das alle abholt. Und das Festival ist einfach eben eine wunderbare Möglichkeit, eine Bühne zu bereiten. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, oder? Wir haben uns ja nicht ins Kämmerli zurückgezogen und dann haben wir fest überlegt, wer an dem Thema dran ist und dann haben wir Einladungen rausgeschickt, sondern wir haben wirklich eben die offenen Arme gehabt. Und geschaut, wer kommt und wie auch ein Stück weit das Element vom Zufall als wichtig befunden bei dem Thema, weil eben wir können es nicht zu Ende denken, was jetzt richtig ist und was jetzt spannend ist und was jetzt die Leute abholt. Ich will das auch gar nicht. Ich masse mir das gar nicht an. Und so ist es einfach auch rausrufen, schauen, was zurückkommt und dann damit arbeiten und überrascht werden von dem, was zurückkommt. Wir sind brutal überrascht worden von der Menge und von der Qualität von Einsendungen.
Ja, erzähl mal, was ist zurückgekommen?
Also wir haben irgendwann die Wette abgeschlossen und ich glaube, ich bin die, oder so Zahlen genannt, wie viele kommen echt, und ich glaube, ich bin am mutigsten gewesen und gesagt, ich glaube, es kommen 40 Eingaben kommen, so. Und dann haben alle gelacht und am Schluss sind es 75 gewesen, und zwar wirklich ein bunter Blumenstrauß eben mit allen möglichen Kultursparten vertreten und nicht nur das, eben, sondern auch Podiumsdiskussionen zum Beispiel über Sternenkind, oder es gibt eine Podiumsdiskussion, wo verschiedene Religionsvertreter auch über den Tod in Verbindung mit Glauben reden. Aber es gibt Tanz, Theater, Film, Musik. Es gibt Projekte im öffentlichen Raum. Die Wunschambulanz kennst du auch, das weiss ich. Sie möchten mit so einer Wishwall arbeiten, mit so einer Wand im öffentlichen Raum, wo die Leute eingeladen sind, ihre letzten Wünsche zu vermerken. Oder einfach eben quasi so eine Bucketlist noch irgendwie zu führen, öffentlich. Es gibt den Knochenbus vom Museum zur Allerheiligen. Also ein Bus, der kommt, wenn das dann möglich ist, von der Corona-Situation her. Es gibt auf der Theaterebene zum Beispiel ein Mutter-Tochter-Gespann, wo jetzt dazu ein Stück entwickelt hat und sehr engagiert und proben ist. Und dort berührt mich, dass das eben auch etwas in der Familie ist. Es sind zwar professionelle Kulturschaffende, zumal die Tochter, ich glaube auch die Mutter. Das heisst, sie kennen die Bühne, aber sie haben sich jetzt das wie zum Anlass genommen, um auch als Tochter und Mutter an das Thema anzugehen. Ja, auch viel. Es ist ein bunter Blumenstrauß. Und was dazugekommen ist, jetzt eben, weil wir einfach wirklich nicht haben Gefahr laufen, dass am Schluss, je nach Pandemieentwicklung, gar nichts möglich ist, haben wir jetzt von einem ursprünglichen sogenannten Plan A, wo wirklich 60 kleine und mittlere Veranstaltungen live geplant gewesen wären, in den Räumen von unseren Kooperationspartnern, wir haben da diverse Kooperationspartner können gewinnen für das Ganze, haben wir jetzt umgeswitcht und einen Plan B erarbeitet, wo einfach auch ein bisschen experimentiert wird mit dieser Situation und sogenannte hybride Sachen sollen stattfinden mit dem Maison du Futur. Das ist eine Gruppe, die seit dem 2020 experimentiert, gerade mit so Corona-tauglichen Geschichten, wo man nicht nur daheim sitzen muss und hören, sondern eben, wo man vielleicht auch vor Ort kann kommen, mit einem Kopfhörer kann hören, was in ein paar Meter Entfernung passiert, sich aber an der frischen Luft und frei kann bewegen. Das sind auch spannende Felder, wo man jetzt auch neu entdeckt, auch aufgrund von diesen Zwängen, die vorliegen. Da gehen auch wieder irgendwie neue Türen und Chancen auf und das ist alles sehr spannend und sehr viel Arbeit, sehr viel Bütz. Aber wir hätten es so wollen.
Sowieso, gell?
Und es ist wirklich, ich muss manchmal eben auch lachen über den Irrsinn. Oder auch ein Freund von mir hat gesagt, ihr seid irgendwie auch wahnsinnig, oder spinnet ja irgendwie in einer Pandemie, ein Festival zum Tod und so weiter und so fort. Also, und dann gleichzeitig ist es noch der Versuch, eben Kultur zu beleben und Nähe zu schaffen und wieder Begegnungen zu ermöglichen. Es ist schon ein abenteuerliches Unterfangen, das aber extrem viel Spass macht und ja, extrem viel Bütz auch.
Aber es ist mutig und es macht Mut. Und trotz dem Thema wirkt es wirklich völlig, ich will jetzt nicht sagen heiter, aber anregend im positiven Sinn. Wirklich mega, mega spannend. Sag doch noch schnell, wann findet das Festival statt? Wo kann man sich Tickets ergattern? Und alles, was man halt muss wissen, um da können teilnehmen.
Also ich darf jetzt eine Werbetrommel rühren.
Ja, gern.
Super.
Gern.
Das Festival Hallo Tod findet vom 25. bis zum 30. Mai 2021 statt. Ursprünglich haben wir gesagt, zmitzt im Leben, zmitzt in Zürich. Mittlerweile ist es aber nicht mehr nur Zürich, sondern eben auch die digitalen Gefilde, wo ein Schauplatz sind. Nicht ausschließlich, aber auch die Informationen und all die Programmpunkte, wo wirklich sehr viele, es ist eine geballte, lebendige, bunte Ladung, die findet man unter www.hallo-tod.com. Da gibt es dann wieder Teil Festival, da gibt es aber auch die Podcasts, die wir jetzt schon davon geredet haben. Und noch Hinweis zu diesen Schreibwerkstätten. Genau. Ja, und das ist der Vorschlag. Also einfach dort gehen und Tickets sind dann verlinkt und eigentlich findet man einfach alles online. Und das sind halt auch die Zeiten vom Online. Wir haben ein mega schönes Faltplakat geplant gehabt, zum Drucken. Das haben wir dann müssen einstampfen.
Oje.
Das gehört eben auch dazu, man muss loslassen. Das passt ja genau. Thematisch total. Ja, wir mussten das begraben. Und das hat aber auch, eben, sobald man etwas loslässt, hat man auch wieder die Hände frei. Für das, was sich einem trotzdem noch bietet. Und wir haben zugegriffen und wir laden alle ganz, ganz herzlich ein, sich eben online zu informieren und zu schauen. Und weil so viele verschiedene Menschen mitmachen, mit so vielen verschiedenen Ansätzen, glaube ich wirklich, dass es für den allergrößten Teil der Menschheit etwas dabei hat. Zumal von der deutschsprachigen Menschheit, sagen wir es so. Es ist so, dass viele aus Zürich kommen, längst nicht alle. Wir haben Beiträge aus anderen Kantonen und eben über alle Kultursparten hinweg. Einfach anschauen unter www.hallo-tod.com.
Wunderbar. Danke vielmals, Andrea. Ich freue mich mega auf das Festival.
Hast du eine Woche frei genommen?
Hey, ich wollte jetzt viel sagen. Ich hoffe, dass ich so viel wie möglich überhaupt kann teilen kann. Du weißt ja, wie es bei mir ist aktuell.
Alles gut, alles gut.
Aber also ich freue mich einfach auf jedes bisschen, das ich von diesem Festival ergattern kann. Und ich wünsche euch auch weiterhin einfach vor allem sehr viel Freude. Mhm. Natürlich aber auch Erfolg und Zuspruch. Und ja, geht schauen, es wird sicher ganz eine wunderbare Sache. Und dir, Andrea, nochmal herzlichen Dank für dein Gespräch. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir.
Das geht mir genauso. Ich freue mich, dass du da bist und dran bist. Und dass ich dich ab und zu treffen und austauschen darf. Und ich bin auch gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und finde es schön, dass es diesen Podcast gibt.
Danke. Wunderbar. Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Das war das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Alles über das Festival Hallo Tod erfahrt ihr im Netz. Den Link zu der Website findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und wer noch mehr über Andrea und ihr Arbeiten erfahren will, findet sie unter Kreativkomplizin ebenfalls im Netz. Wir hören uns nächsten Monat wieder, dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald.